Hey, wir sind Pia und Maren, Sexualberaterin und Psychologin, und du hörst Lustwandel, ein Podcast über weibliche Sexualität jenseits von Scham, Schmerz und Schweigen.
Mit einer Einladung, transgenerationalen Prägungen auf die Schliche zu kommen. Für mehr Selbstverbindung, Körperliebe und Sinnlichkeit. Viel Spaß!
Ihr Lieben, ich habe ein Gespräch mit Velvet bzw. Fabienne aufgenommen, was unglaublich bereichernd und toll ist und ich ganz dankbar bin, dass sie unsere Gästin war und ich euch das Gespräch wirklich sehr ans Herz lege. Aber die Audioqualität ist leider nicht wie gewohnt, weil es mit der Internet-Connection hier und da ein paar kleine Wackler gab. Nur, dass ihr schon mal darauf eingestellt seid, wenn ihr euch das Gespräch anhört. Ich wünsche euch aber ganz, ganz viel Spaß bei dem Gespräch, viel Einsicht und eine schöne Zeit mit uns. Hallo zu einer neuen Folge Lustwandel. Heute spreche ich mit Fabienne oder auch Velvet, wie sie sich nennt. Sie ist Sexarbeiterin, ihr gehört ein Bordell und vielleicht erzählst du super gerne erstmal selber ein bisschen was von dir. Wie dürfen wir uns jetzt gerade dein Arbeitsumfeld vorstellen? Woher kommst du? Wie kam es, dass du jetzt da bist, wo du da bist? Ich bin ganz neugierig.
Hallo, liebe Lustwandelnden. Schön, dass ich hier sein darf. Ich bin praktizierende Domina seit bald schon mehr als 20 Jahren. Die Zeit vergeht viel zu schnell. Ups. Und betreibe seit 10 Jahren einen Bordellbetrieb, also ein Domina-Studio in Berlin. Das ist das Studio Lux. Und im Rahmen dieses Studiobetriebes haben wir ein Kurssystem aufgebaut. Das heißt, bei uns kannst du auch Workshops rund um BDSM buchen, von Professionalisierung für Leute, die in den Beruf einsteigen wollen, bis hin zu Privatpersonen, die sich interessieren für, wie funktioniert Konsens, wie schlage ich jemanden, ohne dass ich da was dauerhaft kaputt mache, was ist BDSM und so weiter und so fort. Seit 3 Jahren habe ich noch eine kleine Pornoproduktion gestartet, weil Content dieser Tage wichtig ist, sich auf den Markt zu platzieren. Und das ist so die berufliche Seite der ganzen Angelegenheit. Wie ich dazu gekommen bin, ich bin in die Sexarbeit eingestiegen. Für mich ist auch die professionelle Dominanz Sexarbeit. Ich mache da keinen Unterschied. Ich bin eine stolze Hure und stehe auch für die Rechte von Sexarbeitenden. Und
wo machst du keinen Unterschied? Das habe ich nicht verstanden.
Zwischen Prostitution, also dem, was die Allgemeinbevölkerung oder die meisten Menschen, vielleicht auch die meisten Leute, die jetzt zuhören, unter Sexarbeit verstehen, ist meistens Prostitution. Da tauchen dann so Bilder auf wie Beine ohne Körper, die sich in irgendwelche Autos hineinlehnen oder auf Barhocker sitzen, die bestrumpft sind und lange Stilettos anhaben. Meist schmutzigen Dinge in irgendwelchen schmierigen Orten tun. So, das ist ja meistens auch das Bild, das in den Medien so verbreitet wird. Sexarbeit ist für mich ein sehr breites Feld, das alle Formen von sexueller und erotisierter, intimer Arbeit beinhaltet. Das fängt bei Striptease an, über Online-Arbeit, Webcam, Content-Produktion im Pornobereich, klassischer Sexarbeit, also Full-Service, also mit Geschlechtsverkehr, um es mal auszusprechen, bis hin zu dem auch sehr weiten Feld der professionellen BDSM. Dominanz alleine ist es ja nicht. Es sind ja immer viele Bereiche, die da auch stattfinden.
Ja, okay. Okay, dann erzähl gerne weiter, wie du dazu gekommen bist oder deine Anfänge.
Ich bin eigentlich in Bayern groß geworden und wer Bayern kennt, weiß, dass es da sehr konservativ zugeht. Und ich habe schon recht früh festgestellt, dass das kein gesellschaftliches Umfeld ist, in dem ich mich sehr wohl fühle. Und ich bin dann auch bei einer guten Gelegenheit während Beginn meines Studiums nach Berlin ausgewandert, geflüchtet fast, aber ja, also ausgewandert und um hier zu studieren und habe natürlich das gemacht, was die Leute neben ihrem Studium so machen, habe mich mit so allerlei Nebenjobs über Wasser gehalten, habe ein bisschen Performancekunst gemacht, habe an Bars gearbeitet, stand eine Weile an der Tür in einem kleinen Club, habe bestimmte, also in einem Kinderladen habe ich gearbeitet, also lauter so Kleinkram, ne, so Gelegenheitsjob, die man halt so hat. Die waren teilweise stark saisonal abhängig und eines Tages fand ich mich dann ohne Job wieder, aber mit einer Miete, die zu bezahlen war. Und ich habe dann das Internet durchsucht und festgestellt, es gibt ganz viele Anzeigen für mit Chatten Geld verdienen. Chatte mit Männern und werde gut dafür bezahlt. Und ich dachte mir, ja, das ist bestimmt ein Scam, aber ich habe jetzt eh nichts zu tun. Ich muss sowieso die ganzen Bewerbungen schreiben und Jobs abklappern und so. Dann kann ich da jetzt auch noch mal eine hinschicken und mal gucken, was das ist. Vielleicht habe ich ja eine Karriere vor als Investigativjournalistin. Daraus ist nichts geworden, aber ich habe dann festgestellt, dahinter steckt ein Webcam-Studio. Das heißt also, irgendwo haben irgendwelche Leute Räume angemietet, eine Internetleitung reingelegt und Arbeitsplätze vor der Webcam vermietet quasi. Und dann gehst du halt in diese Chats, ne? Wer sich da noch erinnert, aus den späten 90ern, Teletext spät abends, ruf mich an und dann steht da die Domina mit der Peitsche, sowas in der Richtung, ne? Und ich habe das eine Weile gemacht. Und dann festgestellt, dass das ein ganz beschissener Deal ist, weil die 50% von meinen Einkünften behalten haben, dafür, dass sie mir einen Rechner hingestellt haben und ein Licht auf mich gepointet haben. Ich war bei den Portalen, aber selbstständig angemeldet. Die Portale nehmen ja sowieso noch mal 40 bis 60 €. Das heißt, von dem, was da für mich, Prozent, nicht Euro, was da für mich übrig geblieben ist, hätte ich dann noch mal mit den Typen da geteilt, die faul in ihrem Office sitzen und halt nichts machen, außer Licht an, Licht aus. So, das kann ich dann selber auch besser. Hab das dann also zu Hause, habe ich mir dann so einen Arbeitsplatz eingerichtet mit einer kleinen Webcam und ein bisschen Licht und habe mir ein paar schöne Domina-Klamotten, also viel musste ich nicht besorgen. Ich bin privat auch schon im SM-Bereich unterwegs gewesen und habe dann zu einer Zeit mit Webcam-Chat angefangen, als da noch gutes Geld drin war. Das ist dieser Tage auch nicht mehr ganz so einfach, aber damals war das noch irgendwie so, wow, hier kann man echt Geld verdienen. Plötzlich hatte ich Geld am Ende des Monats übrig und nicht nur Rechnungen. Und das war natürlich mal sehr wohltuend. So die Berliner klassische Studentin wird das wahrscheinlich zu schätzen wissen, dass es plötzlich keine Geldsorgen mehr gibt. So ging mir das auch. Aber, weißt du, diese Webcam-Arbeit, die ist sehr distanziert. Du musst dir das so vorstellen, die Leute bezahlen da teilweise auch teures Geld für eine Minute. Und die Zeit tickt. Solange die online sind, mich sehen, mit mir kommunizieren, in diesem Chat sind, ich die vielleicht selber auch sehen kann, wird denen das Geld abgezogen. Minute, 3, 4 € irgendwie sowas. Teilweise sogar mehr. Das heißt also, sobald die befriedigt sind und die Fantasie fertig ist, zack, bumm, sind die weg. Weil das natürlich jede Verabschiedung sind dann halt gleich nochmal, ist halt gleich nochmal mehr Geld und das läppert sich natürlich so. Das sorgt also dafür, dass diese Begegnungen, die du dort hast, sehr schnell sehr intensiv sind. Du musst also sehr schnell auf den Punkt kommen, diese Fantasie herausfinden, direkt einsteigen. Ansonsten sind die halt auch weg und natürlich kriegst du mehr Provision, wenn du die länger hältst und so weiter und so fort. Und sobald so eine sehr dichte und auch intensive Begegnung dann abgeschlossen ist, sind die auch sofort verschwunden und es gibt kein Nachgespräch, es gibt kein gemeinsames Ausklingen. Also, das ist halt schon nochmal ein Stück aus der privaten Szene kommt und da halt schöne, dichte, runde Sessions haben kann, die halt auch so ein Ende haben, so. Und trotz der Kohle ging mir das relativ schnell auf die Nerven. Und dann dachte ich aber, ja, also das ist ja jetzt online, die Themen machen mir jetzt alle überhaupt keine Berührungsängste. Die Menschen, mit denen ich da zu tun habe, sind jetzt zwar sehr, sagen wir mal, zielorientiert in dem, was sie von mir wollen, aber eigentlich so ganz normale Typen. Und die hätte ich auch auf Arbeit treffen können, die hätte ich auch in der U-Bahn treffen können, das hätten Professoren von mir sein können, Nachbarn, Verwandte und so weiter. Also das sind halt einfach irgendwelche normalen Menschen. Und dann dachte ich, naja gut, dann kann ich ja eigentlich auch mal gucken, wie ist denn das mit echten Sessions? Und habe mich umgeguckt im Berliner Umfeld und festgestellt, es gibt da so Studios und dann habe ich mich da bei so einer ganz kleinen Studiogeschichte beworben, habe da hingeschrieben, habe gesagt, hey, ich mache das, das, das. Hier sind zwei, drei Bilder von mir. Ich hätte Lust, das auch mal im realen Leben zu machen. Wie sieht's aus? Kann man bei euch arbeiten? Und das war so mein Einstieg.
Und wie kam es dann dazu, dass du dein eigenes Studio jetzt hast?
Ich habe von Anfang an immer gesagt, das war sehr witzig, ja, also als Domina arbeiten, das ist ja toll und so, aber eigenes Studio, nee, danke. Und natürlich hat sich das Schicksal gedacht, ja, fuck you, das machen wir jetzt anders. Ich habe damals schon ungefähr 8, 9, hat sich dann auch immer mehr so überhand genommen, ne? Also was heißt überhand genommen? Die Überlegung war für mich halt ganz einfach. 2 Tage im Studio sein, ein paar Gäste machen, bleibt mir viel mehr Geld übrig als für die Mindestlohnjobs, die ich vorher hatte, um dann halt irgendwie so ein bisschen Geld in die Tasche zu kriegen, so. Weniger Arbeit, mehr Freizeit, mehr Netto im Geldbeutel. So, das war so, was den Job halt auch attraktiv für mich gemacht hat. Dann habe ich mich ganz gut mit den Kolleginnen verstanden. Ich habe mich ganz gut mit der Studiochefin da verstanden. Das war so eine ganz kleine Privatnummer im Hinterhof, dritter Stock irgendwie so. Also, naja, ich weiß nicht, ob ihr euch vielleicht daran erinnert. Es gab dann dieses großen Aufschrei über das Prostitutionsgesetz von 2002. Muss dringend überarbeitet werden. Es ist alles so schrecklich in der Prostitution. Wir müssen jetzt ganz dringend ein Prostituiertenschutzgesetz machen. Und ich war damals schon politisch aktiv in der Sexarbeitsbewegung und habe das dann mitgekriegt, dass genau dies irgendwie so der große Ansatz war. Wir müssen das jetzt alles noch mehr regulieren, das muss alles noch viel dichter gemacht werden. Leute müssen sich anmelden, vielleicht brauchen wir wieder einen Bockschein. Und das war so eine große politische Debatte, die natürlich mich eins zu eins betroffen hat und viele andere Sexarbeitende, also eigentlich alle auch. Und relativ bald, als die ersten Gesetzesentwürfe rauskamen, war schon klar, diese ganzen kleinen Läden, diese ganzen kleinen selbstorganisierten Läden, wo Leute aus der Wohnung rausarbeiten oder sich einen Platz anmieten und dann sich zu dritt teilen, so kleine WGs und diese kleinen selbstorganisierten Wohnungsbordelle, das fällt alles aus diesem Gesetz raus, aus dieser Legalität raus, weil die sich nicht mehr genehmigt kriegen. Das heißt also, es war absehbar, dass mein Arbeitsplatz über kurz oder lang weg ist. Und dann kann ich entweder in so ein großes Studio gehen. Die habe ich mir auch angeguckt und teilweise auch in einigen etablierten Studios gearbeitet. Und da aber festgestellt, das ist nicht so mein Arbeitsplatz. Ne? Ich bin eine selbstständige Person. Ich möchte gerne selbst meine Gäste machen. Ich möchte nicht den ganzen Tag da rumsitzen, sondern ich will zum Termin kommen. Wenn ich was anderes zu tun habe, will ich auch wieder gehen. Und ich möchte jetzt auch nicht irgendwie so in so einem kleinen Aufenthaltsraum sitzen müssen, wo alle rauchen. Dann sind noch drei Hunde. Da gab es dann noch kein Internet. Dann, also heutzutage unvorstellbar. Der Fernseher lief, also es war halt Beschallung von allen Seiten, dichte Rauchwolken, Kleff, Kleff, Tratsch. Und deswegen war es mir das halt immer lieb, in so kleinen Läden zu arbeiten, die halt auch nicht so richtige ausgeschriebene Bordelle sind so. Aber war klar, geht nicht mehr. Dann haben mich zwei Kolleginnen angesprochen, auch aus der Hurenbewegung. Sie würden gerne genau aus diesen Gründen auch einen Studiobetrieb aufmachen wollen. Sie bräuchten noch eine Person, die mit einsteigt, weil das viel Arbeit ist. Die Arbeit müsste man sich teilen und ob ich mir das vorstellen könnte. Und das konnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, weil ich mir dachte, na gut, dann machen wir halt selber was und dann kann ich halt das auch so gestalten, dass es vom Arbeitsplatz her so ist, wie ich selbst gerne arbeiten wollen würde. Und dann haben wir 2015 einen kleinen Betrieb aufgemacht. Drei Räume in so einer Hinterhofremise, die habe ich auch immer noch, die werden auch immer noch betrieben. Mit liebevoller Kleinarbeit und viel eigener Womanpower ausgebaut. Statt eine kleine Renovierung, wie wir dachten, haben wir da mal eben schnell kernsaniert, neues Wasser, neuer Strom, neue Böden eingezogen, Wände rausgerissen. Also wirklich das komplette Programm. Und dann das erste Studio Lux eröffnet. Arbeitsplatz für drei Leute plus Freundinnen. Freundinnen in Anführungsstriche, weil das war von Anfang an nicht der Plan, irgendwie so einen großen Laden draus zu machen. Das wieder, da wiederholt sich das. Erst habe ich gesagt, ich mache kein Bordell auf und dann habe ich gesagt, ich mache keinen großen Laden auf. Das hat auch nicht geklappt. Von Anfang an war das halt auch schon, also weißt du, dieser politische Gedanke, Sexarbeit als auch ein wertvolles Gut für die Gesellschaft. Wir haben Sexarbeit, wir haben Wissen aus sexueller Interaktion, wir haben Wissen über eine wohlgestaltete Sexualität, über Erotik, über Intimität. Das ist ja einfach nur viel mehr als hinhalten und ne, so, sondern das ist ja eine richtige Gestaltungsebene, die da passiert. Das ist einfach auch sehr viel Expertinnenwissen, was sich da ansammelt. Gleichzeitig hast du aber auf der anderen Seite eine gesellschaftliche Idee von, ja, die Huren, die können ja nichts und das wäre ja einfach. Und dann gehe ich halt einfach Fußbilder bei OnlyFans verkaufen und so Sachen hört man da. Also immer so ein bisschen so inhärent hurenfeindliche Äußerungen, die dieses Bild transportieren, die Hure ist schmutzig, sie kann nichts, sie ist, hinterzieht Steuern, sie ist diebisch und so weiter und so fort. Und das ist natürlich alles Unsinn. Wir sind genauso Leute wie die Leute, die im Friseur oder im Bäckerhandwerk arbeiten oder in der CEO-Etage, wahrscheinlich sogar wesentlich ehrlicher als die Leute in irgendwelchen Chefetagen. No shade, noch ein bisschen shade schon. Und wie kann man da was entgegensetzen? Und mir war das halt von Anfang an auch schon wichtig, auch so eine politische Aussage und eine gesellschaftspolitische Aussage und eine kulturelle Aussage über diesen Bordellbetrieb zu machen, so. Und das Naheliegendste ist, die Leute einzuladen und zu sagen, hey, wir haben euch was zu zeigen, wir haben euch was beizubringen, wir können euch unser Wissen vermitteln. und ihr könnt bei uns Kurse. Und das war recht schnell sehr erfolgreich. Dann waren die Arbeitsbedingungen, die wir da so gestaltet haben, auch sehr schnell sehr attraktiv für viele Kolleginnen. Und wir hatten dann erst 3, dann 5, dann 10, dann 15 Leute, die unsere Räume mitgenutzt haben. Und dann fast jedes Wochenende, einer der großen Räume war dann noch belegt für die Kurse. Du merkst, es wurde eng. So. Und dann war halt dann die Frage, naja, schränken wir unser Angebot ein oder lagern wir aus oder vergrößern wir uns? Und über unterschiedliche Umstände kam es dann dazu, dass ich einen größeren Laden entdeckt habe in Fußweite, 5 Minuten entfernt, über einem Nachtclub gelegen, in so einem alten Jugendstilhaus, also alles hier sehr schön, da sitzen wir auch gerade so. Und haben da noch weitere 5 Räume angemietet, nochmal fast über 200 Quadratmeter. Und haben plötzlich war ich Besitzerin eines Großbordells, wie man das so nennt. Ne? Viele Leute, viele Zimmer, 2 Locations, ein Kurswesen, das Wissen vermittelt. Und ja, so ist das passiert. Das war so der Schnelldurchlauf. Dann kam irgendwann Corona, das uns natürlich auch für große Herausforderungen gestellt hat. Die anderen beiden Geschäftspartnerinnen haben sich dann aus dem Geschäft zurückgezogen, weil das Risiko für sie zu groß war, das zu tragen. Und ich habe dann aber gesagt, na ja, zumachen. Und alle unsere Leute, die uns bis jetzt vertraut haben, ihre Selbstständigkeit bei uns auch aufgebaut haben, so von jetzt auf gleich auf die Straße stellen und zu so sagen, so, nee, den Ort gibt's nicht mehr. Oder die Gesellschaft, die unternehmerische Verantwortung wahrnehmen und sagen, naja, gut, jetzt läuft's halt mal nicht so gut, aber wir schaffen das schon irgendwie, wir machen jetzt weiter. Und ich habe mich dann fürs Letztere entschieden, habe die anderen beiden ausbezahlt und mache den Laden jetzt alleine.
Okay, ah jetzt das, da waren so viele Sachen drin. Ich habe ganz viele Fragen. Also einmal vielleicht, dass du, weil bevor wir das Gespräch hier gestartet haben, haben wir kurz nochmal eingecheckt und da hast du mir gesagt, die Abgrenzung zwischen freiwilliger Sexarbeit und gezwungener Sexarbeit und genau, dass du das vielleicht auch noch einmal einordnest.
Also da ist schon gleich mal, das ist mir jetzt auch gleich wichtig, da einzuhaken, weil die Formulierung war schon mal misleading. Es gibt
Okay.
keine gezwungene Sexarbeit. Es gibt Sexarbeit, das ist eine erotische oder sexuelle Dienstleistung zwischen einvernehmlich dafür stimmenden Erwachsenen gegen einen Aus. Sei das Güter, sei das Geld, meistens ist es Geld. So geprägt ist das von einer gewissen Freiwilligkeit. Jetzt kommt auch gleich das Aber, soweit wie halt in einem patriarchischen, kapitalistischen System eine Freiwilligkeit bei der Berufswahl zum Gestaltung des Lebensunterhalts sein kann. Ich hole ein bisschen aus, du merkst, diese ganze Debatte ist auch immer schon sehr überlastet.
Ja.
Deswegen muss man Sachen auch sehr genau definieren, deswegen ist mir das auch wichtig. Wenn wir jetzt über ein Abhängigkeitsverhältnis und ein Zwangsverhältnis reden, also dass jemand unfreiwillig zu Dingen gezwungen wird, die diese Person nicht machen möchte, ist das keine Sexarbeit. Es gibt also auch keine gezwungene Sexarbeit.
Okay.
Es gibt Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung. Es gibt Menschenhandel zur Arbeitsausbeutung. So, das ist eine enge Definition, die bestimmte Kriterien erfüllen muss, die immer unter Zwang stattfindet. Und da hört es auf, Sexarbeit zu sein.
Okay.
Sexarbeit bedeutet Freiwilligkeit.
Ja. Okay, super, danke. Das, also ich dachte mir vor dem Gespräch schon, okay, wow, das war jetzt total gut. Und jetzt denke ich es mir noch mal mehr. Genau, also deswegen liebe ich immer den Austausch mit unseren GästInnen, weil ich selber so viel Neues noch lernen kann. Also vielen Dank dafür.
Gerne.
Und dann wäre meine nächste Frage. Warum BDSM?
Für mich persönlich liegt BDSM nahe, weil ich das kann. Und ich habe eine Neigung, ich habe die auch schon sehr früh angefangen, in meiner Sexualität auszuleben, der Sache Raum zu geben, habe mich da auch vernetzt mit Leuten und habe relativ schnell festgestellt, das ist was, was mir privat gut tut, was ich gerne mache, mit dem ich mich auch gerne beschäftigen möchte. Das heißt, ich habe da also auch schon eine gewisse Expertise im Sinne von, ich habe schon lange BDSM gemacht, bevor ich überhaupt eingestiegen bin in die Sexarbeit, mitgebracht. Und dann hat sich das angebrochen so. Ich habe dann auch überlegt, also es ist ja jetzt nicht so, dass BDSM ist immer gleich, da wird nicht gevögelt, sondern BDSM ist einfach, es geht um SM, es geht um Kink, es geht um Dominanz, es geht um Machtverhältnisse, es geht auch um Unterwerfung, je nachdem halt, auf welcher Seite man steht, welche Rollen man da einnimmt. Das schließt Sexualität und Erotik gar nicht aus, das schließt mitunter auch Geschlechtsverkehr nicht aus.
Ah,
Das ist
okay.
eine persönliche Entscheidung, was sie da tun.
Mini-Memo. Dom-Sub-Dynamik. Im BDSM gibt es Rollen. Die bekannteste Unterscheidung ist Dom und Sub. Die dominante Person, das ist Dom oder Top, übernimmt die Führung und Kontrolle. Die submissive Person, auch Sub oder Bottom genannt, gibt Kontrolle ab, freiwillig und innerhalb vereinbarter Grenzen. Was von außen wie ein Machtgefälle aussieht, ist in der Praxis oft das Gegenteil. Die submissive Person bestimmt durch ihre Grenzen, was überhaupt passiert. Consent ist das Fundament. Forschende betonen, gesunde Don-Sub-Dynamiken zeichnen sich durch intensive Kommunikation und klare Absprachen aus. Kontrolle abzugeben kann eine tiefe Form von Selbstbestimmung sein, wenn der Rahmen stimmt.
Als kleinen Exkurs, wer sich da mal auf so Werbeseiten umsieht, dem fällt wahrscheinlich auf, dass es einerseits Dominas gibt und andererseits Bizarre-Ladies. Wenn man da so von außen drauf guckt, dann denkt man sich, ja, und was ist da jetzt der Unterschied? Die eine ist eine Domina und die andere ist eine bizarre Domina. Der Unterschied ist der folgende, dass die Domina marketingtechnisch sich quasi als klassische Domina eher versteht und eher sexuelle Kontakte bei sich selbst ausschließt. Während eine Bizarre-Lady, wie das halt viel im privaten SM auch üblich ist, Erotik und Intimität in ihre Praxis mit einschließt. In welchem Bereich und in welchem Spektrum, also konkret gesagt, ob sie jetzt vögelt oder sich lecken lässt oder halt keins davon oder alles davon, entscheidet sie selbst. Okay. Aber marketingtechnisch erwartet jemand, der, dass dort zumindest mehr über Erotik gesprochen und auch eine gewisse Form von Intimität im Service schon irgendwie mit drin ist. Was genau wird dann nochmal konkret besprochen?
Und weil du jetzt gerade als Beispiele genannt hattest, entweder Geschlechtsverkehr oder sich lecken lassen. Also sind das dann auch die Dinge oder ist es dann auch so, dass sie dann dem Kunden einem blasen kann oder wie auch immer? Oder gehört das eigentlich dann gar nicht so richtig zum Repertoire?
Das ist jetzt so ein bisschen so das goldene SM-Handbuch und ob man zum Lachen in den Keller gehen muss, wenn man SM macht und ob es da ganz feste vorgeschriebene Regeln gibt. Nein, gibt es nicht. Wir reden hier immer noch über eine Ausgestaltung von persönlicher Intimität, von Sexualität. Und wie immer ist das eine Range. Das ist immer ein Spektrum. Du kannst auch gucken in jedes private SM-Forum. Da gibt es Leute, die sagen, eine echte Domina, die würde niemals dies und das tun. Mhm. Während andere Leute sagen, ach, pff, was soll das? Wir sind kinky und wir haben Spaß dabei so. Und es gibt einfach Bedarf für alles. Und deswegen schließe ich professionelle Dominanz oder professionellen SM, muss ich ja eigentlich sagen, die Subs gehören ja auch dazu, nicht aus von der Sexarbeit, weil es findet da ganz klar Sexualität statt. Die Frage ist halt nur, in welcher Form. Diese Unterscheidung zwischen Bizarre-Lady, das ist eigentlich eine historisch so ein bisschen so gewachsene Marketing-Schiene, die sich in Deutschland aufgetan hat und die unserer politischen Vergangenheit in der Regulierung von Sexarbeit geschuldet ist. Na, wenn wir zurückgucken in die 80er, da war Prostitution noch sittenwidrig. Man musste dann da sich auch den Bockschein holen, also einmal in der Woche vom Gesundheitsamt gynäkologisch untersuchen lassen. Ohne Stempel durfte man nicht arbeiten. Wenn man sich den nicht geholt hat, kam man auch in den Knast.
Mini-Memo.
Der Bockschein. Bis 2002 gab es in Deutschland den sogenannten Bockschein. Sexarbeitende waren verpflichtet, sich wöchentlich beim Gesundheitsamt gynäkologisch untersuchen zu lassen. Erst mit dem Stempel durften sie arbeiten und wer ohne Schein erwischt wurde, riskierte Gefängnis. Das Ganze lief unter dem Deckmantel des Gesundheitsschutzes, aber untersucht wurden ausschließlich die Sexarbeitenden, nie die Kundschaft. Was da stattfand, war weniger Fürsorge und Gesundheitsschutz als mehr staatliche Kontrolle über den Körper und die Existenz. Der Bockschein ist abgeschafft. Die Grundidee dahinter, dass der Körper von Sexarbeitenden besonderer staatlicher Regulierung bedarf, findet sich allerdings bis heute in der Gesetzgebung wieder.
Also, na, so sah das damals aus. Man durfte auch keine Arbeitsorte zur Verfügung stellen. Man durfte die auch nicht schön machen. Das war dann gleich eine Förderung von Prostitution und wurde geahndet. Also, die Situation war eine völlig andere. In diesem Klima hat es total Sinn gemacht, für findige Unternehmerinnen, die Dominanz angeboten haben, sich abzugrenzen von Sexarbeit. Ne, wir machen ja kein, bei uns wird ja nicht gevögelt. Wir machen ja was viel Besseres. Man sieht das heute wieder so ein bisschen. Mit dieser Anmeldungsgeschichte, ne, als Sexarbeiter müssen sich extra anmelden bei einer Extrabehörde als Prostituierte. Wir sehen das in der Tantra-Szene wieder. Ne? Die Tantrikerinnen und auch die Sexological Bodyworkerinnen arbeiten alle auch sehr eng mit Sexualität, mit Intimität, auch auf einer Range. Die haben aber selbst jetzt ein großes Interesse, sich abzugrenzen von Sexarbeit, um sich ihre bürokratischen Arbeitsaufwand zu erleichtern. Weil wenn ich nämlich nicht als Prostituierte gelte, muss ich mich ja nicht anmelden. Also so der Gedanke. Der Gesetzgeber sieht das oft anders. Und du siehst das auch in Ländern, in denen Sexarbeit per se komplett verboten ist, dass es dann halt so Ausnahmen für SM gibt, solange halt nicht Intimes gemacht wird. So.
Das heißt, diese bürokratischen Hürden, die sind für Menschen, die dann halt auch wirklich Geschlechtsverkehr haben.
Also mir geht es halt darum, klarzumachen, also es macht historisch gesehen Sinn, dass sich die klassische Domina ohne Geschlechtsverkehr positioniert auf dem Markt. Dann hat sich einfach, weil das halt einfach bürokratisch viel einfacher ist, um sich abzugrenzen, in dieser Hurenhierarchie sich nach oben zu stellen und zu sagen, ich bin was anderes. Ne, es ist einfach ein bürokratischer Aufwand. Das ist nicht gut. Persönlich halte ich das nicht für einen guten Move und ich finde das auch nicht irgendwie entschuldbar, sich da so abzugrenzen und wegzutreten. Ich kann nur nachvollziehen, dass das aus einer unternehmerischen Sicht für manche Leute gut Sinn gemacht hat, zu sagen, nee, nee, wir machen gar keinen Sex. Wir fallen da gar nicht drunter, wir dürfen hier frei arbeiten. Das ist eine ganz andere Dienstleistung. Dann kam der Werbemarkt. Ne, mit dem Internet gab es auch viel Internetwerbung, das heißt, Leute haben dann Werbung gemacht. Und die klassische Domina, so Domina-Portale, die heißen auch teilweise so, haben sich dann etabliert, auf denen man halt dann beworben hat und sich gezeigt hat und man Gäste gefunden hat. Dann gab es diesen gesellschaftlichen Wandel. Einerseits kam BDSM mehr an. Das war jetzt nicht nur irgendwie so ein Nischending, was die Perversen irgendwo machen, sondern plötzlich war das Vogue. Ne, man sieht es im Kino, man liest da Bücher drüber, man will das selber machen, man geht auf sexpositive Kinky-Partys und Gott sei Dank kommt BDSM so ein bisschen in der Mehrheitsgesellschaft an. Und wie das halt so ist, im Privaten wird halt nicht unterschieden in die strenge Lederlady, also nicht nur, vielleicht manche auch, sondern da geht es halt auch um Erotik und Sex und das fragen Gäste natürlich dann auch nach. Natürlich antwortet der Markt und viele Kolleginnen haben dann gesagt, ja cool, geil, habe ich ja schon Bock drauf und macht mir auch gar nichts aus, kann ich auch anbieten. Und dann gab es aber so ein bisschen so dieses, die klassischen Dominas der Oldschool-Geschichte, so i, pfui, Sex, i, das passiert aber bei uns nicht, das ist ja irr. Und die neuen Leute, die so auf den Markt gekommen sind, ach, ihr habt euch doch nicht so, das ist hier alles ganz easy. Und dann musste dann plötzlich so eine Kategorie geboren werden. Und die findigen Werbeleute haben dann einfach die Kategorie Bizarre-Lady aufgemacht, haben eine extra Kategorie geschaffen, konnte man auch extra nochmal mit einem Price-Tag versehen, um sich dann da reinwerben zu lassen. Das ist auch meistens in der bizarre Bereich. Und dann konnte man das dann auch bewerben. Gewandelt hat sich dann auch so, gelustwandelt, hat
Ja,
sich dann
sehr
auch so
gut.
die Sicht der Kunden. weil plötzlich, früher war das ja so, du musstest dann teilweise noch so im Pornoshop unter der Ladentheke so den geheimen Domina-Führer kaufen, wo die Leute dann so Printwerbung gekauft haben und dann teilweise noch Briefe schreiben an irgendwelche CO-Adressen, Mailbox-Adressen und gleich irgendwie 100 D-Mark in den Brief legen, damit du überhaupt auf eine Antwort hoffen kannst, um dann zitiert zu werden zu deiner Session irgendwo, wo dann vielleicht das angeboten wurde, worauf du Lust hattest und so weiter. So war also, das ist so 70er, 80er Jahre Dominanz. Bis sich das dann so ein bisschen etabliert hat mit Studios und ein bisschen mehr serviceorientiert und so. Und mittlerweile guckst du ja im Internet nach, kannst aus tausenden Profilen aussuchen und dies, das, die Person habe ich Lust, ich schreibe mal 5 E-Mails, guck mal, wer antwortet, wie die Preise so sind, ob die das machen und so weiter. Also die Erwartungshaltung dieser ganzen Industrie hat sich da halt auch so ein bisschen verändert und ist wesentlich mehr offener geworden mit allen Vor- und Nachteilen, die dazugehören. So.
Und weil du vorhin, also einmal ist es ja wahnsinnig stigmatisiert, die ganze Sache und der ganze Beruf. Und genau, dass du halt vorhin gesagt hast, SexarbeiterInnen werden gar nicht auch irgendwie als ExpertInnen wahrgenommen. Und das ist halt irgendwie immer so ein bisschen schmuddelig, die ganze Sache, also so in der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Genau, also da wäre jetzt einmal meine Frage, wie du damit umgehst und auch jetzt in deiner ganzen unternehmerischen Geschichte auch damit umgegangen bist und was du sagen würdest, wo SexarbeiterInnen sehr wohl ExpertInnen sind. Also ich meine jetzt auch besonders bezogen auf den Beruf.
Also, wenn wir jetzt so ein bisschen über Unternehmerinnentum sprechen, ich musste mich dann halt irgendwann auch der Frage stellen, also gerade noch mal sehr viel deutlicher, als ich das Unternehmen dann alleine übernommen habe, Wie sieht denn eine Unternehmensführung aus? Und die ist in unserem Fall oder in meinem Fall auch noch ein bisschen besonders, weil ich habe nur zwei Teilzeitangestellte. Die eine Person ist in der Kursorganisation beschäftigt, also Marketing, Orga von den Kursanbietenden. So, das sind die Angestellten, die ich habe. Und das ist das Klassische. Das ist noch nicht mal so klassisch organisiert, weil ich da gar keine Lust drauf habe. So, das ist auch sehr viel Selbstständigkeit dahinter in der Arbeitsgestaltung. Aber alle Kolleginnen, die hier bei mir arbeiten, das Team, das hier im Lux ist, also auch die Leute, die Honorarkräfte sind für die Kurse, auch die Leute, die sich hier einmieten für oder die hier Teil des Porno-Kollaborativs sind und so weiter. Das sind alles selbstständige Individuelle und ich organisiere diesen Betrieb mehr wie ein Coworking Space, allerdings schon mehr mit einem Teamgedanken dahinter, weil hier nicht wie in Coworking Spaces jeder einfach reinlatschen kann und arbeiten kann. Dazu ist das hier, so wie es organisiert ist, erfordert es doch sehr viel Teamwork. Ne, weil hier sehr viel selbstständiges Arbeiten gefördert wird. Also die Kolleginnen haben alle Schlüssel, die können 24/7 rein. Es gibt ein eigenes Buchungssystem. Es gibt sehr transparente Abrechnungsmodalitäten. Alle rechnen auch selber ab. Es ist hier, also es herrscht hier schon ein sehr großes Vertrauensverhältnis untereinander. Und diese klassische Boss-Angestellten-Struktur, wie das in Unternehmen sonst so üblich sind, funktioniert hier nicht. Das ist hier mehr so ein Hybridbetrieb, wenn ich das mal so sagen will. Das heißt also, einerseits musste ich sehr viel Gestaltung und Ideen und auch Soul Searching betreiben, um herauszufinden, wie will ich denn überhaupt, in welche Form von Management will ich denn da reingehen? Wie will ich kommunizieren mit den Leuten? Weil ich kann mich ja auch entscheiden und sagen, so hier, so läuft der Hase, das sind die Regeln, mach das oder du bist raus. Dafür nehme ich aber alle, die hier anklopfen. Oder ich kümmere mich um Teambuilding, Teamförderung, Interteamkommunikation, also diese ganzen Angelegenheiten und Ausbildung und Weiterbildung, um die Qualität hier auch zu gewährleisten. Und habe dann aber ein sehr viel engeres Miteinander, wo die Leute auch sehr viel mehr mitsprechen dürfen und auch sollen und auch sich selbst sehr viel mehr verantwortlich fühlen sollen. So. Die Frage war dann irgendwann auch kollektiv, ja oder nein. Das war dann relativ schnell nein, weil einerseits ganz viele Leute nicht die Möglichkeit hatten, sich in so ein Kollektiv so einzubringen, dass es der Sache gerecht wird. Das heißt, ich müsste dann schon wieder irgendwie so eine Zweiklassengesellschaft aufmachen, ne? Du bist Kollektivmitglied, du bist hier nur eingemietet, du hast was zu sagen, du nicht. Schwierig. Und dann ist es regulatorisch gerade auch gar nicht so einfach möglich, weil ich eine Lizenz dafür benötige, dieses Bordell betreiben zu dürfen. Und wenn ich das so gestalten würde, dass nicht ich der Boss oder das Management bin, die Geschäftsführung habe, sondern andere Personen da genauso gleichberechtigt mitentscheiden dürfen, müsste jede dieser Personen ihren eigenen Bordellbetrieb genehmigen. Das kostet mehrere hundert Euro, dauert mehrere Monate. Und sobald die Person ausscheidet, wird die ganze Sache obsolet, unsere Arbeitslizenz ist weg. Wir müssen dann quasi so lange ruhen, bis das wieder aktualisiert ist oder wenn eine neue Person dazukommt. Und bei der Fluktuation, die in unserer Branche üblich ist, ist das einfach nicht machbar. So, also einerseits ist es wohl politisch nicht gewollt oder nicht bedacht. Andererseits müssen wir uns dann auch, wer kann denn überhaupt bei einem Kollektiv mitgestalten und wer kann sich das nicht leisten? Nicht nur monetär, sondern auch von der Energie, die man einbringen muss und von der Zeit.
Das heißt, die Hürden, die gestellt werden, jetzt an dich zum Beispiel als Unternehmerin und Bordellbetreiberin, sind ja andere als an UnternehmerInnen, die nicht in der Sexarbeit tätig sind, nehme ich jetzt mal an. Also zum Beispiel, weil du ja auch meintest, mit der Bürokratie, die dann nochmal extra bürokratisch ist und auch nochmal eine andere als für andere UnternehmerInnen. Genau, da wäre jetzt meine Frage, warum glaubst du, ist das so und was sind noch Hürden, die dir begegnen?
Ich glaube, eine ganz grundlegende Antwort ist, dass wir sehr viel zu kämpfen haben mit der Stigmatisierung, die uns entgegenschlägt. Und damit meine ich nicht wir armen Bordellbesitzenden, sondern damit meine ich alle Sexarbeitenden. Das ist gesellschaftlich sehr tief verankert. Es gibt Vorstellungen und Fantasien über Sexarbeitende und Prostituierte und Huren und so weiter, die sich auch sehr tief in dieses gesellschaftliche Bewusstsein eingebrannt haben. So weit sogar, dass die Betitelung unseres Nachwuchses eine sehr drastische Beleidigung ist. Und
Was meinst du
das
mit
findet sich
Betitelung
natürlich
des
überall.
Nachwuchses?
Hurensohn ist eine immer noch sehr beliebte Beleidigung. Und warum sollen die Kinder von Sexarbeitenden besonders schlechte Menschen sein. So. Und das ist natürlich dieser Gedanke, der dahinter steckt, impliziert natürlich, Huren sind schlecht, für die Gesellschaft, für die Menschheit, für alle außenrum. Sie tun schlechte Dinge, sie sind schmutzig, sie machen von Stehlen über unsere Männer verführen, abwerten. Das nennt man Sexarbeitsfeindlichkeit.
Minimemo.
Whorephobia, wenn das Stigma System hat. Whorephobia bedeutet auf Deutsch Sexarbeitsfeindlichkeit und beschreibt kein individuelles Vorurteil, sondern ein strukturelles Muster. Die Soziologin Gail Peterson hat gezeigt, wie tief es verankert ist. In Gesetzen, die Sexarbeitende kontrollieren statt zu schützen. In Medienbildern, die Schmuddeligkeit inszenieren. In der Sprache, zum Beispiel im Wort Schlampe als Beleidigung, im Begriff Hurensohn als schlimmste Beschimpfung. Studien zeigen, Sexarbeitende erfahren überproportional häufig Gewalt und erhalten seltener Schutz durch Behörden. Sexarbeitsfeindlichkeit trifft aber nicht nur Sexarbeitende. Sie trifft jede Frau, deren Sexualität als zu viel gilt.
So, nicht nur das, sondern da gehört noch sehr viel mehr dazu. Also da schlägt immer eine große Diskriminierung gegenüber. Dann haben wir einerseits dieses gesellschaftliche Bild und andererseits dann eine Politik und eine Bürokratie, die gerne regulieren möchte. Deren Antwort halt immer ist, na, wenn irgendwas nicht so ist, wie sein soll, dann regulieren wir das irgendwie. Und mitunter vermischt sich das zu sehr unguten Verhältnissen. Und wir finden uns jetzt gerade in einer Situation wieder, dass einerseits Leute gute Absichten haben im Sinne, oh, wir müssen alle irgendwie schützen, dann aber wenig Ahnung von der Branche, auf Leute hören, die noch weniger Ahnung haben, aber Agenda und irgendetwas auch rechtlich konstruieren wollen, das verfassungsmäßig funktioniert und irgendwie umgesetzt werden soll. Und daraus passieren dann bürokratische Monster. Ich bin mir sehr sicher, dass da jetzt Teilnehmende von anderen Berufsgruppen auch nicken und sowas auch kennen, die mit irgendwelchen komischen Regulierungen zu tun haben, die überhaupt gar keinen Sinn ergeben.
Ja.
Das ist bei uns extrem so, weil wir zwar irgendwann mal pro forma angehört worden sind bei irgendwelchen Anhörungen, aber in diese Gestaltung des gesetzgeberischen Prozesses nicht eingebunden werden als Expertinnen. Was anders ist in anderen Berufen. Wenn ich Agrar regulieren möchte, irgendwie, dann sitzen da Landwirte am Tisch, dann sitzen da die großen Interessensvertreter mit am Tisch, die aktiv den Gesetzgebungsprozess mitgestalten. Wir wurden da mal eingeladen, durften da was sagen, tschüss, jetzt wart ihr da, das Häkchen ist abgekratzt, man klopft sich auf die Schulter und sagt, wir haben ja allen zugehört, jetzt machen wir trotzdem unser eigenes Ding. So, also da findet sich dann auch wieder diese Diskriminierung wieder. Jetzt haben wir halt so ein bisschen so ein Bürokratiemonster namens Prostituiertenschutzgesetz, das einerseits gute Absichten hat, andererseits aber auch schlechte Absichten mit verwoben hat, mit einem Haufen von Regularien, die sinnlos beschädlich sind. So,
Okay.
das, was sich ja auch immer, also es gab jetzt erst letztes Jahr einen großen Evaluierungsprozess des Gesetzes, da gibt es einen Evaluationsbericht, den kann man sich auch runterladen und durchlesen. Der ist relativ sorgfältig durchgeführt worden, der das so auch widerspiegelt. Also, das denke ich mir nicht nur aus eigener Erfahrung aus, sondern das ist tatsächlich, die Forschung bestätigt das so. Also kann man sich natürlich auch mal, bitte lest das durch, das sind nur 300 Seiten. So. Der wurde leider halt auch sehr schlecht aufgearbeitet. Also die Information nach außen war jetzt nicht besonders gut so, aber es ist, wie es ist so. Ja, und das ist halt so die Situation, in der wir uns finden. Und innerhalb diesen bürokratischen Monsters wurde halt irgendwie übersehen, also vielleicht auch per Design, Sexarbeitende zu ermächtigen oder es einfacher zu machen, dass sie sich außerhalb dieser vorgefertigten Bordellstrukturen bewegen und quasi ihre eigenen unabhängigen kleinen Betriebe machen. Im Gegenteil, die wurden sogar mehr oder weniger abgeschafft, so ein bisschen durch die Hintertür, durch Brandschutzregularien und städtebaurechtliche Planungen und so weiter und so fort. Es ist also nicht einfach, ein Bordell aufzumachen.
Ja.
Das ist mit hohen Kosten verbunden. Es dauert unendlich lange, weil die Behörden natürlich total überfordert sind. Es gibt Tausende von Vorgaben, die auch nicht transparent kommuniziert werden
Okay.
und die halt immer so noch ein Schippchen drauflegen auf diese Anforderungen und noch ein Schippchen drauflegen. Und entweder ist man wirklich eisern und stur und beißt sich da durch, wenn man sich das auch leisten kann. Oder aber man ist ein sehr großer Betrieb mit sehr viel Geld in der Hinterhand, mit einer eigenen Rechtsabteilung, die dann wirklich Leute beschäftigen können. Und das sind natürlich dann wieder so Bosse, die da halt auch drin sind, um halt viel Geld abzuschöpfen. Also diese alternativ geführten Betriebe, Kleinbetriebe, Konglomerate von Sexarbeitenden zusammenarbeiten, haben es gerade extrem schwer.
Und das heißt, du hast dich durchgebissen.
Ja, so ein bisschen. Also das war auch so ein, also jetzt hören ja alle zu, jetzt kann ich auch wieder nicht alle sagen so. Aber es war natürlich schon so, wir hatten, also 2015 war der eine Laden aufgemacht und da griff das, also das Prostituiertenschutzgesetz kam erst 2017. Das heißt also, da gab es schon einen Laden, der war auch schon damals noch leichter angemeldet und auch schon betrieben und quasi auch schon behördlich etabliert, bevor dieser ganze Genehmigungsprozess kam. Und den zweiten Laden dazu zu nehmen, das war 2018, und diesen kompletten Genehmigungsprozess zu durchlaufen. Und wir haben das dann ein bisschen so mit Absprache, das ist quasi ein Geschäft und das ist auch immer noch ein Geschäft. Das sind also nicht zwei verschiedene Studios mit zwei verschiedenen Dingen, sondern das ist ein Laden quasi mit zwei Filialen. Das war halt auch ein bisschen anspruchsvoll, das zu kommunizieren mit den Behörden, weil da gibt es keine Handlungsausschrift. Wenn so ein Gesetz frisch kommt, weiß da keiner, wie das umzusetzen ist. Und dann ist, egal was du da fragst, immer die erste Frage, die die zu dem Thema jemals gehört haben, so. Und das habe ich halt auch eiskalt ausgenutzt und habe gesagt, hey, so sieht's aus und so stelle ich mir das vor. Und das wäre doch eine smarte Lösung mit wenig Arbeitsaufwand für euch auch. Und das hat dann auch geklappt.
Ah,
So,
okay.
das war auch so bei mir. Wir mussten dann auch, also das ist schon alles legal und koscher, ne? Aber ich habe halt schon relativ deutlich vorgeschlagen, dass das so eine gute Idee ist
Ja.
und konnte da wohl überzeugen. So,
Okay.
also das lief halt auch mit dem Notrufsystem zum Beispiel so. Wir müssen jetzt alle so ein Notrufsystem installiert haben. Und dann sagen die einem aber nicht, was für Anforderungen dieses Notrufsystem
Okay.
haben muss, ne? Dass da hier Wachschutz sitzen muss, 24/7. Das kann sein, dass hier ein Knöpfchen reicht. Das sagen die einem nicht. Die sagen stattdessen, sagen Sie uns mal was vor und wir genehmigen das dann. Oder halt auch nicht.
Ja.
So. Und dann habe ich halt natürlich erstmal geforscht und ich habe natürlich ein System vorgeschlagen, das halt bezahlbar ist, einigermaßen sinnvoll ist, aber hoffentlich von den Behörden genehmigt werden kann. Das hat auch geklappt. Das haben die so anerkannt. Und dann habe ich denen gesagt, so aus den Gründen habe ich dafür entschieden. Darum funktioniert das. Das ist der Ablauf. Und dass ein großer Faktor halt auch war, das kostet nur 60 Euro im Monat und nicht irgendwie 3.050 für einen Wachmann, der da sitzt und da muss ich Öffnungszeiten haben, war natürlich für mich schon auch ein ausschlaggebender Faktor. Und für unseren Betrieb funktioniert so eine kleine Lösung auch. Deutlich so gesagt, wir sind kein Laufhaus mit Öffnungszeiten, wo die Leute sich per Eintritt befinden, sondern wir sind ein Terminbetrieb, wo die
Ja.
Leute also sich wirklich wie nur mit einem Termin kommen und von vorne bis hinten betreut werden. Also da ist nichts irgendwie so mit, die Gefahrenlage und die Risikolage ist eine ganz andere. Und das ist halt bürokratisch nicht so vorgesehen, dass da differenziert wird. Das heißt, die waren halt auch ein bisschen überfordert.
Okay, aber gut, wenn du dann das System oder auch nicht vorhandene System für dich nutzen kannst. Was würdest du sagen, was du bei deiner, also einmal nochmal zurück zu dieser ExpertInnen-Frage. SexarbeiterInnen werden gesellschaftlich nicht wirklich als ExpertInnen betrachtet. Genau, wie du damit umgehst und was du da sagen würdest zum ExpertInnentum. Und auch, inwieweit dir das oder das, was du in deiner, sage ich mal, Sexarbeitshistorie gelernt hast, dir jetzt auch nützt in deiner unternehmerischen Arbeit.
Brechen wir das mal so ein bisschen runter, was Sexarbeiterinnen eigentlich machen. Das ist ein direkter Kundenkontakt. Direkte Kundenkontakte haben immer was mit Verhandlung zu tun, die haben immer was mit Kommunikation zu tun und in unserem Fall mit einer sehr erotischen, intimen Kommunikation und auch immer mit der Navigation von unterschiedlichen Erwartungen und einer ganz klaren Setzung von Grenzen. Und das ist bei jeder Form von Sexarbeit so. Egal, ob die Person straßenbasiert arbeitet, in einem klassischen Bordellbetrieb ist, in einem Lovemobil arbeitet und so weiter und so fort. Diese Bereiche der Kontaktaufnahme, der Kommunikation, der Verhandlung, der Abgrenzung und der Preisgestaltung, das haben wir alle. So, wir haben auch alle auf die eine oder andere Form eine Gestaltung einer selbstständigen Tätigkeit mit allem, was dazugehört. Geld geht rein, Geld geht raus, das muss sich alles, also ne, so zumindest so eine ganz primäre Form von einer wirtschaftlichen Rechnungsfähigkeit ist da. Je nach Arbeitsplatz ganz unterschiedlich. Also die Kollegin, die nebenbei noch OnlyFans betreibt, Content macht, in der Pornobranche tätig ist, hat nochmal ganz andere kommunikative Fähigkeiten und ganz andere Kostenrechnungen als jemand, der dreimal die Woche ins Bordell geht und sonst irgendwas anderes macht, ne? Das sind nochmal andere Faktoren. So. Also das sind auf jeden Fall schon mal ganz deutliche Skills, die wir alle mitbringen. Dann geht es auch immer darum, wie kriegen wir unsere Zeit verhandelt? Wie kriegen wir unsere Arbeitszeiten hin? Weil wir sind immer gefragt. Ne? Und teilweise kommen, wenn ich mein Telefon, mein extra Telefon nicht am Wochenende oder nachts ausschalte, kriege ich ständig Anrufe von Leuten, die bitte jetzt sofort und so weiter. Das ist einfach in unserer Tätigkeit so drin. Für die Leute ist das eine persönliche, intime Dienstleistung. Die kriegen das nicht unterschieden zwischen, ich treffe jetzt ein Date und ich suche mir jetzt eine Dienstleistung. Das verknüpft sich für viele unserer Gäste. Klar, ist ja auch eine sehr intime Geschichte. Ich sage jetzt nicht, dass alle Sexarbeiten Therapeutinnen sind oder Sexarbeit immer eine super Heilungsgeschichte ist, wie das manchmal irgendwie so durch Social Media geht. Das ist für manche bestimmt so, für alle bei weitem nicht. Aber wir übernehmen schon sehr viel dieser erotischen Therapiearbeit. Nur teilweise haben wir sehr viel Wissensvermittlung über eine gewisse Art von Sexualität. Safer Sex, die Übertragung von sexuell übertragbaren Krankheiten. Wie kommuniziere ich das auch mit den Leuten? Wie erkenne ich diesen ganzen Kram und wie kriege ich das jemandem bei? Teilweise muss man ja erwachsenen Menschen antragen, wie sie ihren Schniedel zu waschen haben. Oder wie sie sich überhaupt sexuell auch äußern oder erotisch äußern. Also das ist eine, wie oft sitze ich hier in einem Vorgespräch und habe mit Menschen zu tun, die mir dann erzählen, dass das das erste Mal in ihrem 65-jährigen Leben ist, dass sie sich über ihren Kink unterhalten dürfen und auch trauen und überhaupt jetzt auch langsam mal die Worte finden so oder überhaupt mal, also auch in Full-Service-Arbeit, also, ne, also ohne Kink und so weiter, wenn sich Menschen dann überhaupt erstmal über ihre erotischen Bedürfnisse klar werden, ne? Also ganz viel in unserer Sexualität funktioniert, es passiert ja einfach so. Und Leute reden da auch nicht sehr viel drüber und dann hast du sowieso diese Hook-up-Culture und man trifft sich und dann macht man da irgendwas zusammen. One-Night-Stands oder auch in langjährigen Beziehungen wird sehr viel weniger über Sexualität gesprochen als bei uns. So, also da bringen wir auch Expertenwissen mit über diese ganze Form von Kommunikation. Je selbstständiger die Person arbeitet, umso mehr Marketingwissen hat sie auch. Es reicht heutzutage nicht mehr, ein Profil auf einer Webseite zu haben und schon oder eine Kleinanzeige irgendwo zu schalten und schon wirst du gebucht bis zum Umfallen. Du brauchst Marketing. Du musst Kundenkommunikation im Voraus machen. So, und das ist auch nicht jede Person, die dich anschreibt, ist Kunde. So ganz im Gegenteil. Jede Person, die dich anschreibt, ist erstmal kein Kunde. Davon kommt dann vielleicht einer von 10 oder so. Es hat echte Absichten und so weiter. So. Also das sind erstmal so diese ganzen, dieser Schatz an Wissen, den Sexarbeitende auch mitbringen und teilweise halt sich auch unbewusst erarbeiten. Es gibt ja nicht diese in anderen Berufen vorgeschriebene Stände-Idee von, wir müssen jetzt eine Ausbildung machen, dann gibt es einen Zettel dafür, ein Zertifikat und ohne darfst du nicht, weil bist du nichts. Aus gutem Grund, und ich finde das auch gut so, ich finde nicht, dass man Sexarbeit hinter einer Hürde verstecken sollte, weil die Leute machen es so oder so. Mir geht es eher darum, Leute zu professionalisieren, die irgendwie Sexarbeit machen. Und das auf einer freiwilligen Basis. Also Zwang hat da nie irgendwas damit zu tun. Auch nicht bei der Wissensvermittlung an Kolleginnen. Trotzdem ist da ein großes Wissen halt einfach vorhanden, dass sie, weil sonst hält man sich einfach auch nicht. Ne? Das hat auch sehr viel zu tun mit persönlicher Resilienz, mit der Möglichkeit, sich abzugrenzen. Das ist eine intime, herausfordernde Tätigkeit und die Leute möchten einen intimen Kontakt von dir. So, und das kann ich nicht einfach nur auf die Dienstleistungsebene schieben.
Mini-Memo. Emotional Labor, die unsichtbare Arbeit. Die Soziologin Ali Hochschild hat 1983 den Begriff Emotional Labor geprägt. Gemeint ist die Fähigkeit, eigene Gefühle zu managen, um nach außen eine bestimmte Wirkung zu erzeugen. Zum Beispiel Ruhe ausstrahlen, Präsenz schenken, auch wenn man selbst gerade eigentlich etwas braucht. Das findet sich überall, wo Nähe Teil des Jobs ist. Zum Beispiel in der Pflege, der Pädagogik, der Therapie und in der Sexarbeit. Diese Arbeit wird selten als Arbeit anerkannt. Trotzdem ist sie messbar. Studien zeigen erhöhtes Burnout-Risiko bei dauerhaft hoher emotionaler Arbeit.
Ich muss also, ich komme aus der Sozialpädagogik eigentlich oder auch aus der Kinder- und Jugendarbeit und da hast du ja diesen Begriff der professionellen Distanz und dieses professionellen Beziehungsarbeit. Und Sexarbeitende sind Expertinnen für professionelle Beziehungsarbeit. So, also auch.
Ja, und Weil du, also es ist ja unser Thema, also dieses transgenerationale Erbe, jetzt in unserem Fall weiblicher Sexualität. Und du hattest es ja auch gerade so ein bisschen angesprochen, also über Kinks, wie über Kinks gesprochen wird und so weiter. Und was siehst du da, was sich jetzt verändert hat in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten, vor allem in Bezug auch auf Kinks und darüber sprechen, das Ausleben?
Also einmal ist Kink sehr viel mehr in der Gesellschaft angekommen. Und das finde ich auch gut. Kinks gab es auf die eine oder andere Form schon immer, also auch schon so eine sehr lange, lange Tradition. Die wurden halt auch nur mehr oder weniger geächtet und ausgegrenzt. Teilweise in Deutschland sogar so weit, dass die Leute als psychisch krank tituliert wurden. Ich habe mich vor vielen Jahren mal mit einem sehr, sehr alten Latex-Fetischisten unterhalten, der eine sehr, sehr schlimme Verfolgungsgeschichte hatte, der teilweise, also ich glaube, der war ein Jahr oder so in der Psychiatrie, weil die Nachbarn ihn in seinem Zuhause, in seinem Gummianzug erwischt haben.
Oh
Und er
nein.
dann quasi als pervers verfolgt wurde und ja, also tragische
Okay.
Geschichten. Und das ist mittlerweile nicht mehr so, dass der Hang zu Kink, zu Fetischen, die Neigung zu SM und auch die Lust darauf und dieses Experimentieren damit so downgegradet wird zu irgendeiner Form von Pathologisierung. Das ist sehr viel mehr und sehr viel stärker in unserer Gesellschaft angekommen. Wir sind auch sehr viel bereiter, auch in der Sexualität, über Machtverhältnisse, über autoritäre Dynamiken und so weiter zu sprechen und das auch lustvoll zu erforschen und damit zu experimentieren. Wir sind sehr viel breiter gesellschaftlich jetzt auch, Schmerz zu erforschen oder auch die Lust am Schmerz oder auch die Lust am Fetisch, an bestimmten Materialien, die Lust am Rollenspiel. Das hat alles sehr viel mehr Platz und das finde ich gut, dass wir diesen inhärenten Teil unserer Sexualität, je nach Neigung, mal mehr, mal weniger, jetzt auch ausleben dürfen und dafür Räume haben. Da geht nämlich auch immer einher. Es gibt Kommunikation drüber, es gibt Information drüber, es gibt einen Wissensaustausch drüber. Als ich damals angefangen habe, SM zu entdecken, gab es schon die ersten großen Chats und die ersten großen Foren, wo man sich dann registrieren konnte und Gleichgesinnte getroffen hat. Gleichzeitig gab es aber halt auch sehr viel Missinformation und es konnten sich halt auch Täter tarnen und diese Unwissenheit über diese Dynamiken ausnutzen. Das ist heutzutage nicht mehr so einfach möglich, weil die Leute sehr viel aufgeklärter sind, weil die Leute sehr viel besser Bescheid wissen, was ist eine Top-Subdynamik, die gesund ist, was ist eine Top-Subdynamik, die toxisch ist, wie passt das Patriarchat da rein, wie passt Kapitalismus da rein, wie gehen wir dort, wie können wir das feministisch ausleben, wie machen wir das in nicht-binären Gender-Identitäten, wie leben wir uns da aus, so was können wir hinterfragen, was funktioniert nicht. Und diese Idee dieses echten, wahren SM aus dem goldenen SM-Handbuch, das im Keller-Dungeon ist, wo man nicht lachen darf, die ist Gott sei Dank lange schon, also die klappt sich immer mehr zu und wir öffnen das sehr viel besser. Und das finde ich extrem positiv.
Und würdest du sagen, also weil unsere These ist, dass halt ganz viele Dinge in der Sexualität nicht aufgearbeitet wurden von den Generationen vor uns, beziehungsweise wenn es aufgearbeitet wurde, dass die Leute, die dann jetzt in unserer Generation sind, schon sehr viel weiter sind, als so der Großteil der Generation. Genau, und dass du auch so diese Aufarbeitung mitbekommst über die Zeit.
Da würde ich jetzt ein solides Teilweise antworten.
Sehr gut.
Einerseits, ich denke, dieser Zugriff auf Informationen und dieser laterale Austausch auf Augenhöhe, der uns allen möglich ist, also dieser Zugang zu einer sehr soliden, vielfältigen Menge an Informationen, ist unglaublich förderlich und den hatten Generationen vor uns so nicht. So, also damals musstest du noch in die Bibliothek gehen und vielleicht irgendeine Schrift eines Arztes irgendwo lesen oder es wurden unter der Hand gedruckte, teure Bücher oder schwer erhältliche Bücher irgendwie ausgetauscht und man hat sich dann auch vielleicht noch so heimlich darüber unterhalten. Und jetzt findest du große Kongresse, Online-Foren, Workshops links, rechts, überall. Man kann Selbsterfahrungstrips machen. Im Internet findet sich alles. Es gibt riesige Bibliotheken voll mit SM und Kink. Also der Zugriff zu diesem Wissen und dieses sich damit auseinandersetzen hat sich sehr, sehr, sehr erleichtert. Das heißt, wir haben schon mal einen ganz harten Headstart. So. Die heutige Kindergeneration kann mit Social Media und mit elektronischen Geräten auch so viel besser umgehen als die heutigen 50-Jährigen. Wieder, no shade, bin selber im Alter. Aber, und ich denke, bei Sexualität und Kink ist das ähnlich. Gleichzeitig ist mancher Kink, nicht aller, mancher Kink auch tatsächlich vielleicht Trauma induziert und profitiert natürlich von dieser Aufarbeitung zwischen den Generationen so und kann dann natürlich noch mal sehr viel genauer angeguckt werden, gerade wenn sich da so erlebte Abhängigkeiten, erlebte Missbrauchssituationen aus dem Elternhaus oder durch andere Autoritätspersonen in den Kink dann quasi hineintransportieren und sich dort dann hervorbrechen, um so ein persönliches Erarbeiten auch irgendwie möglich machen. So, also so eine Form von Selbstermächtigung, Reenactment und so weiter. Ich würde aber nicht sagen, das trifft auf allen SM zu, weil ich nicht denke, dass jeder Kink und jeder Fetisch Trauma induziert ist. Wir aber trotzdem als SM-Praktizierende, also privat und beruflich, wir trotzdem traumasensibel arbeiten sollten.
Ja.
Mini-Memo.
Kink, Trauma und Reenactment. In der Traumapsychologie beschreibt Reenactment die unbewusste Wiederholung von Erfahrungen, in denen man Kontrolle verloren hat. Diesmal aber mit einem entscheidenden Unterschied. Man wählt den Rahmen, setzt die Grenzen und bestimmt das Ende. Das kann sich in Kink zeigen. Wer früh Ohnmacht erlebt hat, kann im konsensuellen Machtspiel etwas Heilsames finden, in dem dasselbe Thema neu verhandelt wird. Aber nicht jeder Kink hat einen Traumaanteil. Kink kann einfach Neugier sein, Ästhetik und/oder Lust am Spiel. Der Unterschied liegt nicht im Inhalt der Fantasie, sondern darin, ob sie Freiheit gibt oder festhält. Was ich mir jetzt gerade noch dachte, also weil du ja auch ganz viel darüber gesagt hast, sich quasi irgendwie selbst zu empowern und enablen und so weiter. Und eine meiner Fragen bezog sich ja auch quasi auf den feministischen Aspekt bei der Sexarbeit. Und dass es, glaube ich, oft eher konträr zueinander gedacht wird. Also Sexarbeit ungleich Feminismus. Wie gehst du damit um? Wie positionierst du dich? Und was würdest du sagen, so insgesamt, also wenn du jetzt, sag ich mal, für die Sexarbeit insgesamt sprechen müsstest, wie die Sexarbeit sich da positioniert?
Ja.
Und ist es auch großes Thema oder ist es gar nicht so großes Thema?
Also, Sexarbeit ist ein, wenn wir, also Sex und Arbeit, Arbeit ist zum Lohnerwerb da und zur Gestaltung eines Lebensunterhaltes. Das ist ein Berufstätigkeit, die ist nicht inhärent antifeministisch, genauso wenig wie eine Bäckerin inhärent antifeministisch ist, weil sie für einen Bäcker arbeitet oder männliche Kunden bedient. Ich finde diese Gegenüberstellung auch schwierig, so entweder Feminismus oder Sexarbeit, das ist so nicht. Wir können uns überlegen, wie wir Sexarbeit mit einem feministischen Gedanken gestalten. Wir können, viele Sexarbeitende befinden sich in der Sexarbeit, weil sie in diesem patriarchischen, kapitalistischen System entweder keine andere akzeptabel oder gar keine andere Möglichkeit haben, selbstbestimmt einen Lebensunterhalt zu erwirtschaften oder zu erarbeiten und sich sehr genau aussuchen, welche Form der Abhängigkeit für sie akzeptabel ist. Und mit Abhängigkeit meine ich die Abhängigkeit davon, Geld zu erwirtschaften, weil es kein Sozialsystem gibt, auf das sie Zugriffe haben. Wir müssen da schon sehr differenziert darüber reden. Grundsätzlich kann ich auch gar nicht für alle Sexarbeitende sprechen. Dazu ist es die Masse an Sexarbeitenden viel zu heterogen. Das ist wie wenn ich als Restaurantbesitzerin sprechen wollen würde für komplett alle Arten von Restaurationsbetrieben auf der ganzen Welt. Da muss ich ja auch unterscheiden, weil ein Hotelbetrieb hat andere Voraussetzungen als die Imbissbude an der Ecke. Das ist in unserer Branche auch so. Und es gibt ganz viele unterschiedliche Menschen, die sich in der Sexarbeit betätigen. Von Karrieristen über Leute, die sich nebenbei was verdienen, über drogengebrauchende Leute, ganz unterschiedliche Anforderungen auch stellen und ganz unterschiedliche Arbeitsweisen haben. Ich kann nur aus meiner Perspektive reden. Sexarbeit als feministisch oder nicht feministisch zu bezeichnen, ist der falsche Ansatz. Wie ich die Arbeit mache und wie ich die Arbeit ausgestalte, kann durchaus feministisch sein. Und ich finde es auch viel zu einfach, wenn manche Feministinnen, das sind ja auch bei weitem nicht alle, die meisten Feministinnen sind in der Lage zu verstehen, dass Care-Arbeit, und ganz oft wird Sexarbeit zu Care-Arbeit hinzugezählt, aus guten Gründen, die auch nachvollziehbar sind, dass Care-Arbeit in einem kapitalistischen System gewissen Zwängen unterworfen ist, aber auch feministisch ausgestaltet werden kann und nicht feministisch ist. So. Und das ist erstmal wichtig zu verstehen. Wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, naja, die Hure ist schuld, dass der Wert der Frau so schlecht bewertet wird, dann sage ich, das ist Täter-Opfer-Umkehr, die Hure ist nicht schuld. Schuld ist das patriarchische System, das die Arbeitskraft von Menschen auf eine bestimmte Art und Weise bewertet und die Arbeitskraft von Frauen grundsätzlich oder die Wertigkeit von Frauen grundsätzlich abwertet, vor allem wenn es um Sexualität geht. So, und dann plutscht nämlich dieses ganze Argument so in sich zusammen. Und dann denke ich mir halt auch so, ja, liebe feministische Kollegin, deine Solidarität hört auch an deiner Nasenspitze auf. Du suchst dir lieber, du fällst auf dieses Strohfeuer dieser paternalistischen Projektion herein und machst hier Grabenkämpfe auf, wo keine sind. Eigentlich sollten wir zusammen kämpfen und dieser Sexualität oder diesem Frausein oder diesem erotischen Wert oder auch unserer Arbeitskraft, also wir sollten das nochmal ganz anders gemeinsam verhandeln und unsere eigenen Wertigkeiten festlegen und die nicht abhängig machen davon, was andere Männer darüber denken. Das ist jetzt aber auch eine Diskussion, ich möchte nochmal betonen, ich schließe in die Sexarbeit alle Formen von Identität und Geschlecht mit ein. Es gibt alle Formen von Menschen, die in der Sexarbeit tätig sind, die wir zu gerne vergessen. Wir schieben das auch immer sehr gerne in so eine Dichotomie von Mann-Frau. Und die Frau ist die Person, die Sexarbeit macht, und der Mann ist die Person, die Sexarbeit in Anspruch nimmt. Das ist großenteils immer noch so, aber es bricht sich immer mehr auf. Und das dürfen wir halt auch nicht vergessen, so.
Mit Blick auf die Zeit wäre jetzt meine Frage, ob es noch irgendwas gibt, was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben oder angesprochen haben, was du gerne noch loswerden möchtest und wichtig findest.
Also es gibt unglaublich viele Themen, die ich natürlich immer alle noch gerne unterbringen wollen würde, weil das Thema ist einfach unglaublich komplex. Die Zeit und auch deine und eure Reichweite und die Zuhörerschaft jetzt aber auch gerne nutzen, um auch mal so einen Appell zu formulieren an alle, an die Gesellschaft. Genau, ich appelliere an die Gesellschaft. Es ist gerade eine sehr, sehr ungut geführte Debatte im Gang, die dazu dient, Sexarbeit wieder zurückzudrücken aus dieser mit Rechten versehenen, einigermaßen legalen Tätigkeit in eine sehr viel abhängigere Ecke unter dem Vorwand der Befreiung der Frau. Wer von euch sich auf Social Media und in diversen Medien rumtreibt, weiß, dass der Ton Sexarbeitenden gegenüber sich sehr, sehr stark verschärft hat, Sexarbeitsfeindlichkeit sehr viel mehr Oberhand nimmt und quasi schon so zum gesellschaftlichen Konsens geworden ist. Und ich appelliere alle daran, die heute zugehört haben oder sich grundsätzlich auch mit Sexarbeit in irgendeiner Art und Weise in den Medien irgendwie in Kontakt kommen, bitte informiert euch tiefergehend als diese emotional aufgeladenen, oft anklagenden, simplifizierenden Vorschläge zur vermeintlichen Lösung, die gemacht werden. Die Frage, die man sich stellen muss, also mir ist es wichtig zu sagen, es ist mir völlig wurscht, ob Leute sagen, ich mag Sexarbeit oder ich mag sie nicht, ich würde es selber machen oder ich würde es nicht machen. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, Menschen machen Sexarbeit aus den allerunterschiedlichsten Gründen und ich muss die Gründe auch nicht gut finden. Aber bemüht euch bitte darum, erstmal herauszufinden, was würde denn den Menschen, die aus einer problematischen Situation in die Sexarbeit gehen, tatsächlich helfen, als zu sagen, wir verbieten Sexarbeit oder wir verbieten nur das Kaufen oder das Bezahlen für Sexarbeit, was unterm Strich dasselbe ist. Es ist nur netter formuliert so. Eigentlich ist das die Problematik, die Menschen mit der Sexarbeit haben, die auch dann in eine Form von Abhängigkeitsverhältnis kommen. Genau das. Da muss schnell Geld gemacht werden. Aus Gründen eines mangelnden Zugangs zu einem Sozialsystem, aus Gründen zu mangelnden Zugangs zu bezahlbarem Wohnraum, aus Gründen zu einer ungenügenden Drogenpolitik, zu einer ungenügenden Unterstützung von Alleinerziehenden, zu einer ungenügenden Unterstützung von Menschen, die pflegen, von Menschen, die sichtbare und unsichtbare Behinderungen haben. Alle diese Menschen tummeln sich auch in der Sexarbeit, weil wir hier eine informelle Form der Lohnarbeit haben, in die man relativ schnell einsteigen kann in der man auch relativ schnell seine finanziellen Nöte ausklammern kann. Also man kann sehr schnell zumindest genügend Geld verdienen und trotzdem noch genügend Zeit hat, um seine Kinder zu pflegen, sich um seine Familie zu kümmern, sein Studium zu finanzieren und so weiter und so fort. Wenn ich also möchte, dass Leute nicht in der Sexarbeit tätig sind, außer wenn sie das wirklich unbedingt wollen, muss ich die Ursachen adressieren. Und die Ursachen sind sehr viel komplexer als, oh, wir müssen Sexarbeit verbieten oder das bezahlen. Die Ursachen sind: Wie ist das mit dem Familiennachzug bei Immigration? Wie ist das mit der Möglichkeit der sozialen Absicherung in den Herkunftsländern? Warum sind diese Länder so arm? Warum ist es so viel attraktiver, nach Deutschland zu kommen, unter schlechten Bedingungen zu arbeiten und immer noch mehr Geld zu verdienen? Warum können wir drogengebrauchende Menschen nicht unterstützen? Warum können wir obdachlose Menschen nicht unterstützen? Warum schaffen wir es nicht, Perspektiven zu bieten für alleinerziehende Menschen, für Menschen, die pflegend sind, für Menschen, die behindert sind? So, und das sind alles Fragen, die sehr viel komplexer sind. Und die kosten teilweise, deren Antwort ist komplex und deren Antwort ist unbequem und deren Antwort kostet Geld, das die Gesellschaft nicht bereit ist zu investieren. Und mein Appell: Bitte informiert euch. Und bitte überlegt, ob das, was ihr da vorgekaut bekommt, so ist das tatsächlich sinnvoll. Darüber könnt ihr euch informieren, indem ihr euch mit Sexarbeitenden unterhaltet, ihre Vorträge besucht, ihre Schriftstücke lest. Also ich kann auch, darf ich eine Buchempfehlung machen?
Ja, wollte ich gerade
Ich
sagen.
empfehle
Das, ja.
allen ganz tolles Buch von Ruby Revelde, Warum sie uns hassen. Da legt die Person sehr genau dar, woher kommt diese Sexarbeitsfeindlichkeit, was ist Sexarbeitsfeindlichkeit, wie wirkt sich das aus, wie tief geht das auch und wie tief ist das strukturell in unserer Gesellschaft verankert. Lest diese Bücher. Es gibt auch im englischsprachigen Raum auch unglaublich viele gute Bücher zu dem Thema. Also auch Revolting Prostitutes ist ein englischsprachiges Buch, das ist auch fantastisch. Lest das bitte auch. Informiert euch. Macht es euch nicht einfach. Lasst euch nicht eine Meinung vorgaukeln, die vermeintlich toll ist. Langer Appell, aber bitte macht das.
Ja, voll gut. Also wenn du sonst noch irgendwas hast, weiß ich nicht, irgendwelche Websites, irgendwelche Veranstaltungen oder sonst was, dann schick uns das total gern. Wir packen das alles in die Shownotes. Genau, und dann erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Insights, für deine Meinung, für deine Offenheit. Ich fand es war ein sehr tolles Gespräch und ich hatte sehr viel Spaß mit dir. Also danke.
Ja, danke dafür, dass ich hier sein durfte. Und ja, vielen Dank für die Einladung und habt auch noch eine gute Zeit alle miteinander.
Wenn du Lust hast auf mehr, abonnier uns, teil die Folge oder schreib uns auf Insta.
Unter lustwandel.eu. Bis bald.